Das mit der Lautstärke lag an mir. Das ist meine Krankheit. Aber ich sage immer, in so einem Saal kann man blendend ohne Lautsprecher reden. Ich war es mein Leben gewohnt, immer ohne Lautsprecher zu reden. Und im Alter lernt man nicht mehr neu, dass man da bloß noch flüstern darf. Deshalb wehren Sie sich denn nicht, dass Sie als erstes, wenn Sie nach Hause kommen, zum Ohrenarzt müssen. Das wäre mir so leicht, denn da kann man ja dann den Lautsprecher runterdrehen. Das ist ein so ergiebiges Gebiet, die Geschichte der Väter, dass wir natürlich nur eine kleine Auswahl getroffen haben. Das ist ja schade, ob das um Sterben geht. Das ist ja ein Thema, das uns alle sehr nah schon berührt. Bei Abraham, bei Isaac und bei Jakob, dann, wenn wir dran denken, an den Melchisedek. Und da gibt es viele Geschichten, die wir noch drin hätten. Wir haben jetzt heute Nachmittag, nachdem wir heute Morgen den Isaac hatten, wenigstens noch eine Geschichte von Jakob. Ich habe früher immer gern auch eine ganze Predigtreihe über den Jakob gehalten. Da sind ja ganz viele. Sie hatten irgendwann auch schon den Kampf von Pniel in der Bibelstunde. Aber ich wollte jetzt 1. Mose 28, die Himmelsleiter. Und morgen im Gottesdienst kommt dann dieser wichtige Abschnitt, was da in Sichem passiert ist. Dass der Jakob seine Götzen vergraben hat. Ein Thema unserer Heiligung, das ist eine interessante Predigt morgen. Sicher auch nicht ein normales Predigtthema, aber schön, wenn wir es da dann abschließen können. Jetzt sind wir 1. Mose 28 von Vers 10 ab. Jakob schaut die Himmelsleiter. Ich lese es wieder aus dem Luther 84er Text, den ich immer für den besten halte, weil er auch am verständlichsten ist. Und weil Luther etwas Tolles gemacht hat, was die neuen Übersetzungen alle nicht kennen. Der hat das Verb vorgezogen. So spricht man nämlich auch. Beim Schreiben setzt man das Verb immer, das Tunwort, immer hinten hin. Und Luther hat es vorgezogen. Darum, wie man spricht, so hat Luther übersetzt. Und darum lernt man so leicht den Luthertext auswendig. Darum prägt er sich bei uns auch ein. Und dann hat man auch etwas, was verbindet. Er ist auch sehr korrekt. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Was vorher war die List, wie er den Erstgeburtssegen sich geholt hat, dann die Verabschiedung von seinem Vater und von seiner Mutter und jetzt die Flucht nach Haran. Und dort, er machte sich auf den Weg nach Haran, und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in das Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz. Das war eine ganz dunkle Stunde, als der Jakob sich dort irgendwo am Wegrand auf den Boden legt. Er hat keine Heimat, kein Quartier, kein Gasthaus. Er hat nur einen Stein. Ich bin froh, dass ich nachts nicht mit einem Stein im Bett schlafen muss, sondern so ein herrlich weiches Kissen habe. Also das war schon ein harter Punkt. Aber was viel schlimmer war, was hinter ihm liegt. Der Jakob war ja ein häuslicher Typ. Der war gern daheim. Der Esau war so ein ganz verwegener Mann unterwegs, der durch die Natur streift, den Jäger. Aber der Jakob war ein häuslicher Typ. Der war gern daheim. Und dann hat es jetzt schon hinausgeschleudert in die dunkle Nacht. Sei mal unheimlich. Gibt es da gefährliche Tiere, wenn man da liegt? Kommen da Räuber vorbei? Angst kann man haben in der Nacht, wenn man schutzlos da liegt. Für den Jakob war das Schlimmste, er hat sich etwas eingebrockt, das er ausbaden muss. Der Zorn seines Bruders Esau war hinter ihm her. Die Mutter hat gehört, dass der Esau sagte, wenn Papa tot ist, dann gibt's Rache. Und dann kann der sich auf etwas gefasst machen. Und jetzt hat er ganz schlicht Angst. Sie wissen, dass der Jakob ein ganz besonderer Auserwählter Gottes war. Ein ganz großer Glaubenszeuge. Und auch Glaubenszeugen können Angst kriegen. Wenn sie auf einmal merken, ich habe einen großen Fehler gemacht. Was war denn der Fehler? Das war nicht falsch, dass er nach dem Segen Abrahams getrachtet hat. Mögen wir alle danach trachten, ein Segen zu sein für die Welt. Das war nicht falsch. Die Mittel waren falsch. Sogar toll, dass der Jakob weiß, was es ist. Er will ein Segensträger sein. Sag's nochmal, das ist für unser Leben das Allergrößte. Ich will doch nicht für mich leben und für meine Rente und für die Gesundheit, was ich habe. Ich möchte ein Segensträger sein, dass durch mein Leben Menschen auf Erden gesegnet werden. Nehmen Sie es als Motto, wenn Sie nach Hause gehen, dass Gott nochmal die Zeit benutzt in den Spuren Abrahams. Herr, du hast den Abraham benutzt, gebrauche mich, dass ich dir dienen darf, egal wie groß meine Kraft ist und egal welche Möglichkeiten ich habe und Ämter, ich will das haben. Aber die Mittel waren falsch. Jakob hat es mit einem Betrug probiert. Er hat gemeint, man könnte den Segen durch eine List erkaufen. Man kann den Segen Gottes nicht erkaufen, das wissen Sie. Man kann den Segen Gottes bloß gnadenweise gratis kriegen. Man kann den nicht mit List erwerben. Jetzt müssen wir doch sagen, es war ja eine Torheit vom Jakob. Gott hat ja schon bei der Geburt beschlossen gehabt, dass der Jüngere der Segensträger wird. Er hätte einfach Gott vertrauen können, dass Gott das irgendwie macht, egal wer der Erstgeborene ist. Steht ja nochmal im Römerbrief, dass es Gottes Absicht war und sein Plan. Man hat ihm dann schon den Spitznamen gegeben, Jakob, den Fersenhalter. Wie wenn er fast schon bei der Geburt seinem Bruder Esau zuvorkommen wollte. Aber der Jakob ist an dieser Stelle in eine Not gekommen, die er sich selber eingebrockt hat. Er hat sich den Zorn seines Bruders herangezogen. Er hat seinen Vater getäuscht. Der Vater hat ja noch gedacht, halt mal, das ist das wirklich Esau, wie er da das Wildbret bringt, das gefälschte Wildbret vom Böcklein und sagt, die Haut, die das Esau, der Vater war ja blind, und aber deine Stimme, die klingt nach Jakob. Er war schon ein bisschen skeptisch, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Etwas Furchtbares, und das ist das Erste, wenn wir meinen, wir könnten mit Tricks und mit falschen Methoden etwas für Gott erreichen. Darunter leidet das Reich Gottes bis heute. Man kann niemand zum Segen sein mit falschen Methoden. Und das ist auch so wunderbar, dass Gott das einfach tut, dass er Menschen ruft, in Dienst nimmt und segnet. Ohne irgendetwas Zusätzliches. Ich habe heute Morgen schon gesagt, das ist nicht eine Frage, wie viel Geld man mitbringt. Und es ist für Gott gar nicht wichtig, wie schön die Gebäude sind und gar nicht wichtig, wie einer aussieht und wie er sich kleidet. Sondern wichtig ist, ob Gott uns zu Segensträgern macht. Und darum ist das so schlimm, dass der Jakob jetzt in die Fremde geht und mit seinen falschen Mitteln, er hat große Ziele und die falschen Mittel und da ein verlorener Mann ist, der sich allein durchschlagen muss. Gerade das, was ihm am schwersten fiel, allein zu sein. Und keine Türe öffnet sich für ihn. Er ist einsam und um ihn war alles grauenvoll dunkel und die Nacht ist da. Und das, was bei dem Jakob auf einmal ins Rutschen kam, sein Ich-Wille. Das ist ja in unserem Leben heute ganz groß. Was ich will. Und was er alles machen kann. Und er hat gedacht, dass er seinen Bruder übertülpen kann und das geht schief. Mit unserem fleischlichen Ich, mit unserem Ich, wie wir geboren sind, mit unserer Natur, können wir für Gottes Reich nichts wirken. Das ist immer der Gnadenweg, wo etwas läuft. Hätte er doch Gott vertraut, ja, das ist zum Zuschauen, wenn man das so sieht als Bibelleser, ist das leicht zu sagen, hätte er nur Gott vertraut. Ich wollte es euch heute sagen. Es ist ganz wunderbar, was Leute in der Geschichte des Reiches Gottes durch ganz, ganz schlichten Glauben gewirkt haben. Die Gott vertraut haben und gesagt haben, Herr, gebrauche mich. Die Missionsgeschichte ist ja voll davon. Ich habe, glaube hier nicht, als er vom Sohn vom Schleusenwörter von Nordstrand die Schmor bei Pellworm, der im Alter von 13 Jahren von einem Ochsenwagen überfahren wurde und nicht mehr laufen konnte. Der Arzt sagt, kann man nichts mehr machen. Ich sage, Herr Jesus, wenn ich nochmal laufen kann, ich möchte ein Missionsboot sein. Er wurde gesund. Aber die Missionsgesellschaften haben abgewiesen. Es war der Ludwig Nommensen, der Missionar der Batak. Er hat Gott benutzt. Ein Mann, und er hat das Wort geprägt, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Mit Gott rechnen wie mit Zahlen, nicht mit einem Tricks. Und ich habe da unerschütterlichen Mut in diese Kultur der Bataks hineingegangen, die mit 10.000 ekstatisch tanzenden Leuten da waren. Wir töten den weisen Mann. Und er trat entgegen und sagt, das ist nicht die Stimme Gottes. Ich bringe euch die Stimme Gottes und erzähle das Evangelium. Und da tritt 10.000 Menschen entgegen, die ihn töten wollen. Er ist in dem Jahr geboren, wo die letzten amerikanischen Missionare, die dort arbeiten, getötet wurden auf Sumatra. Und das sind Gottes Pläne. Und das ist toll, Gott braucht immer wieder Leute, die ihm aufs Wort glauben. Das ist ja das Schlimmste in unserer Zeit, dass das Vertrauen in das Wort Gottes erschüttert wurde. Und zwar ohne Grund. Ich kenne keine Stelle der Bibel, die mit irgendwelcher Überzeugung oder Begründung nicht gültig sein könnte. Durch archäologische Ergebnisse, das gibt es gar nicht. Das ist alles nur das Misstrauen. Und darum dieses Vertrauen auf Gottes Wort, das können wir bei diesen Erzvätern so toll studieren. Sie haben mit ihrem Glauben, mit ihrem Vertrauen das Wort Gottes geglaubt. Schon beim Abraham hatten wir das. Er hat geglaubt und vertraut. Und dann auch mit den Nachkommen. Mit seinem Sohn, wo nichts zu sehen war, hat gehofft und vertraut. Und Gott hat es bestätigt. Und das ist für uns die Linie, die wir aus diesen Tagen mitnehmen, dass das Wort Gottes absolut vertrauenswürdig ist. Und das, was Gott uns zusagt, das hält er gewiss, Psalm 33. Das sind seine Zusagen, an die man sich klammern kann. Und mein Glaube, der sucht nicht irgendwelche Hirngespinste, sondern mein Glaube verlässt sich auf die Zusagen des Wortes Gottes. Und das ist so schön, wenn wir in unserer stillen Zeit die großen Zusagen Gottes hören. Und dann merken wir uns, dass der Herr heute auch für unser Leben mitgibt. Daran kann man sich halten. Und das ist die große Not, dass wir so wenig glauben. Aber wir wollen den Jakob gar nicht kritisieren, denn wir sind ja noch viel schlimmer dran. Mit unserem kleinen Glauben. Wie hat Jesus das an seinen Jüngern getadelt? Dass sie ihm nicht vertrauen. Ihr wisst es doch. Warum seid ihr so furchtsam? Und da liegt er im Schlaf und dann schenkt ihm Gott diesen Traum. Nun spielen heute bei vielen Christen wieder die Träume eine große Rolle. Ich möchte noch einmal sagen, Gott hat durch Träume geredet. Das kennen wir auch beim Josef, das kennen wir auch beim Paulus. Aber das Wunderbare ist, dass Gott sich nicht durch Träume offenbart, sondern durch sein Wort. Und darum, denn meine Träume, die sind oft so wirr und ich bin so froh, dass ich nicht daran glauben muss, was ich träume. Manchmal kriege ich es gar nicht zusammen, sondern ich würde mich auch nicht damit abgeben, sondern wir haben im Wort Gottes die Offenbarung so klar. Damals gab es noch gar keine Bibel. Aber dann hat Gott geredet, später hat er mit dem Mose wie mit einem Freund geredet. Ganz verständlich und klar hat er geredet und hat ihm seinen Willen kundgetan. Das ist so wichtig. Aber in diesem Traum kommt noch einmal das zum Ausdruck, die Herrlichkeit und Liebe unseres Gottes. Das gibt's ja überhaupt nicht. Gerade hat der Jakob Böses getan. Er hat seinen Vater betrogen. Er hat mit List etwas erschlichen, was er nicht sollte. Der ganze Haussegen hängt schief, es ist der große Krach ausgebrochen, er muss fliehen. Eigentlich könnte man jetzt denken, dass eine Standpauke da wäre, eine Zurechtweisung, und Gott in seiner erbarmenden Liebe. Schon hier im ersten Buch Mose ist so Gott, wie er in Jesus uns enthüllt ist, in der ganzen großen Liebe, wie der gute Hirte uns sucht und uns nachgeht, das verlorene Schäflein. Und er sieht in diesem Bild, was sieht er denn? Der Himmel ist offen und Gott sucht ihn. Es ist wunderbar, dass es Boten Gottes gibt, dass Gott eine große Heerschar von Dienern hat, mit denen er uns umgibt. Und dann vor allem, dass Gott ihm sagt, ich bin mit dir, ich bin mit dir. Jetzt muss man doch sagen, das passt doch überhaupt nicht. Gott kann doch nicht mit diesem Jakob sein. Der Jakob hat doch betrogen, das war doch alles falsch, was da war. Das ist doch nicht gut gewesen. Und ausgerechnet Gott bindet sich an solch einen Menschen. Das ist doch für mich so wichtig. Ich bin doch auch so einer, dass Gott mit mir sein will, obwohl ich ihm doch nicht treu war und ihm nicht gehorcht habe und obwohl ich in meinem Leben falsche Mittel oft angewandt habe und nicht geglaubt habe, dass Gott sagt, ich bin dir nahe. Heute gibt's in diesen modernen Gottesdiensten, die unsere jungen Leute so mögen, gibt es ja keine Choräle mehr, außer einen Choral, der immer wieder kommt, kommt auch morgen im Gottesdienst, Gott ist gegenwärtig. Freuen wir uns drüber, das ist ein schönes Lied. Aber wichtig ist, dass Gott immer gegenwärtig ist. Und dass wir ihn finden können, auch in den Nachtstunden, wenn wir nicht schlafen können. Dass er da ist, wenn sie uns hineinschieben in den OP. Ich bin da. Dürfen Sie drüber meditieren und das wissen, ich will mit dir sein. Der uns kennt mit unseren Krankheitsnöten, der ins Innerste unserer Seele sieht, der unsere Schwermutsgedanken kennt. Ich bin da, ich bin da. Das ist ganz wunderbar. Und dass man sich dran halten kann. Und das ist so wichtig, dass das Gott nicht brechen kann. Das ist durch Jesus nochmal bestätigt. Wir haben gerade das schöne Lied von Benjamin Schmoll gesungen, dem schlesischen Kirchendichter. Singen morgen im Gottesdienst nochmal ein Lied von Benjamin Schmolk. Ein ganz großer Märtyrer damals in der großen Christenverfolgung von Schlesien, der Benjamin Schmolk. Aber das ist so wunderbar, dass Gottes Wort nicht gebrochen werden kann. Alle Gottes Verheißungen sind in Jesus Ja und Amen. Das hat er ja aufgenommen. Dass Jesus das noch einmal unterschrieben hat und bekräftigt hat, darauf darfst du dich verlassen und Gott bricht sein Wort nicht. Das gilt absolut. Es mag in unserer Welt oft so sein, dass Politiker sagen, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Ich rede heute ganz anders und wir ändern unsere Politik. Aber Gott ändert sie nicht. Das bleibt, ich will mit dir sein. Und er bindet sich an das Leben von sündigen Menschen. Und das ist sein Liebeswillen. Und das kann man sich nicht erkaufen und nicht erkämpfen. Das kann man nur gratis als Geschenk der Gnade annehmen. Und auf einmal ist dieser Jakob, dieser, ja, man kann ihn jetzt Versager nennen oder wie man sagt, trickreicher Mann, mit einer Torheit, er ist plötzlich hineingebunden in die großen Pläne Gottes und Gott enthüllt ihm nochmal, du kriegst den ganzen Segen Abrahams und du kriegst den ganzen Segen Isaaks. So wunderbar. Zusage, des Evangeliums, und ich wollte es jedem von Ihnen zusagen, ich wollte Ihnen die Hände auflegen und sagen, das ist der Segen Gottes. Was ist der Segen Gottes? Es ist der sichtbare Zuspruch des lebendigen Gottes, der sich an dich bindet. Wir haben ja heute auch große Diskussionen immer um Tauffragen. Sagen wir, hängt die Sache nicht so hoch? Das Entscheidende ist das Wort Gottes. Und dass das in Jesus noch einmal bestätigt ist und dass du so nach Hause gehen darfst, er ist mit dir und er will dich segnen und will bei dir sein, obwohl in deinem Leben so viel durcheinander war. Und auch das bleibt oft auch noch eine Not. Und das ist so herrlich, dass er sich bindet. Und was sagt denn Gott? Ich finde, ich würde das unterschreiben. Ich will mit dir sein. In dem Leben Jakobs war sein Ich so problematisch. Er hat immer gemeint, ich und ich mache das. Es wird einmal von unseren kommenden Generationen erzählt werden, da bin ich ganz sicher, dass der größte Übelstand unserer Zeit ist, dass wir eine ganz verrückte Ich-Bezogenheit haben. Wir meinen heute mit unserer Generation, wir sind die tollste Generation und wir können alles, wie der Präsident Obama sagt, yes, we can, wir machen alles, wir können alles. Da wissen wir armen Menschenkinder, wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht, wie. Das ist in unserer Zeit einfach verloren gegangen. Vor lauter menschlichem Wahn und Hochmut. Wir meinen, wir schaffen eine Welt, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Und wir haben schon das Vermögen unserer Kinder verfespert. Für unsere Kinder bleibt gar nichts mehr übrig in der großen Inflation, die kommt und alles. Das wird mal sagen, die Generation, die war von sich so besoffen. Wir machen alles und war doch gar nichts. Und erst recht im Glauben auch die Christenheit. Ja, wir Christen, wir sind das Salz der Erde von wegen. Wenn wir nur das Salz, Christus ist das Salz der Erde, wir müssen Christus bringen. Das Häuflein der Christen ist ein Verzagen, das kleine Häuflein. Und das ist so groß, dass Gott sagt, ich mache etwas. Wenn Sie nach Hause gehen, nehmen Sie dieses Gottes, dieses Ich Gottes mit. Ich möchte in deinem Leben die Autorität sein. Ich will dich führen. Ich will dich leiten. So schön beim Propheten Jesaja, wo es da wieder kommt. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meine Gerechtigkeit. Fünfmal. Ich. Lebendiger Gott will die Mitte deines Lebens sein. Und wenn du ihm das Steuer überlässt und wenn du ihn wirken lässt, dann kann der Segen losgehen. Dann kann er wirken. Auch in deinen begrenzten Möglichkeiten deines Lebens. Auch in aller Fehlerhaftigkeit deines Lebens. Kann denn das gut gehen? Kann denn das gut gehen, wenn Gott den Jakob so auserwählt macht, dass er sein Zeuge sein soll? Ach, wissen Sie, das ist ja bei allen Auserwählten so gewesen. Der Petrus hat ja auch gemeint, ich bin was Besonderes. Und er versagt. Er verleugnet seinen Herrn. Das ist mit seinen Leuten, mit seinen Auserwählten immer so, dass das etwas ist, wo sie versagen. Der Herr hat sich fehlsame Leute ausgesucht, versagende Leute ausgesucht und hat gesagt, ich möchte in deinem Leben die Mitte sein. Und das ist ja das Entscheidende unseres Glaubens. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn ich das erkenne, Christus hat das neue Leben für mich schon gewirkt und ich darf es einfach nehmen. Er will der Herr meines Lebens sein und will mich bestimmen und ich darf ihm nachfolgen, ihm vertrauen. Und dann wird das so sein, dass er auch einen Jakob gebrauchen kann und er wird dich gebrauchen und schreibt seine Rechtsgottesgeschichte in dein Leben hinein. Das ist ja das Tolle, wenn man dann so Lebensbilder oft liest, wie man dann auf einmal merkt, halt mal, da hat Gott in ganz schwachen, begrenzten Leuten was ganz Großes gewirkt. Und das war immer so, je schwächer die Leute waren, umso mehr konnte Jesus tun. Ich war 30 Jahre in der Ludwig-Hofacker-Kirche, mir war das immer so anschaulich. Gerade dieser Mann, der schon so einen kranken Leib hatte, gerade 30 Jahre alt wurde und in seinem Leben 100 Predigten nur gehalten hat. Aber der so gerungen hat, das biblische Evangelium rüberzubringen, bis heute über 170 Jahre später in unserem Württemberg noch so einen Nachhall gewirkt hat. Das kann der Herr tun. Wenn man immer die Gestalten einmal ansieht, was das für schwache Leute waren. Lest doch die Biografien von der Hannah Faust, da hat man noch gerätselt, ob sie überhaupt lesen und schreiben konnte. Die hat Kaffee verkauft in den Glastüren. Aber die war für Wuppertal die Segensträgerin, die Hanna Faust. Das war so toll. Die hat die schwierigsten Familiennöte geheilt. Die hat ja für die Kinder gesorgt. Eine ganz arme Frau. Die Gründung des Johanneums, die große Ausbildung, geht alles auf sie zurück. Eine ganz große, ihr Wuppertaler, ihr wisst natürlich, was Hanna Faust bewirkt hat. Und unser Bundespräsident Rau hat gesagt, was diese Frau bewirkt hat. Zur gleichen Zeit war in Wuppertal der Friedrich Engels, der Kompagnon vom Karl Marx. Der hat seine Reitpferde gezüchtet. Aber die Frau war damals in den Slums der Elenden. Und sie ist hineingegangen und hat gesagt, ich habe einen starken Jesus. Das war ihr Glaube. Das muss man immer wieder lesen und sagen, halt, was hat der Herr schon für Leute gebraucht? Und im Dienst genommen, die ganze Missionsgeschichte. Es waren ganz, ganz schwache Leute, die krank waren, die oft auch gar nicht ernst genommen wurden. Aber die, wie habe ich es gesagt beim Nommensen, mit Gott gerechnet haben wie mit Zahlen. Und das ist bei uns so nötig, ihm aufs Wort glauben und sagen, er hat's gesagt und darauf wagt mein Herz des frohen Unverzagten, lässt sich gar nicht grauen. Und darum war es nicht wichtig, dass er seine Träume verwirklicht, was er wollte. Er hat große Ziele gehabt, die er vor Gott hat. Aber er muss lernen, ich muss Gott machen lassen und ihn Herr meines Lebens sein lassen. Und er muss lernen, der Herr ist nahe. Und er ist in meinem Leben die Realität, die ich bestimmen lasse. Und da fängt erst das Leben richtig an. Es geht einen ganz, ganz langen Weg bei dem Jakob. Einen ganz, ganz langen Weg. Wie er nach Haran geht, zu seinem Schwiegervater Laban, wie er seine Tricks nochmal anwendet bei den Tieren, damit seine Herden groß werden. Das ist ein ganz, ganz langer Weg. Wer die Bibel da hat, soll mal Hosea 12 aufschlagen. Hosea 12, das ist ein bisschen schwierig zu finden. Bei mir ist Seite 864, viele haben oft die gleichen Bibelausgaben, wenn sie nicht die alten haben. Kapitel 12, Vers 7, da sagt Gott zum Volk Israel, der Stammvater Jakobs ist das Urbild des Volkes Israel. Und er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen, Vers 4, und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Und dann hat ihn Gott zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet, der Herr ist der Gott Zebaot, Herr ist sein Name. So bekehre dich nun zu deinem Gott, halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Diese Bekehrung, diese Umkehr brauchen Christen ein Leben lang. Dass wir immer wieder neu umkehren und ganz alles von dem Herrn allein erwarten. Diese Erneuerung braucht die Gemeinde vollständig. Können wir nicht sagen, das habe ich doch mal getan. In unserem Denken spielt sich das immer so ab. Da kommt ein Mensch, der kommt zum Glauben, dann hat er sich bekehrt, dann ist sein Leben in Ordnung. Aber das mit dem Gehorsam stimmt doch immer nicht, bis wir alle Teile und alle Gebiete unseres Lebens unter den Gehorsam Gottes bringen. Und darum ist das so wichtig. Gottes Treue mit untreuen Leuten, haben wir heute das überschrieben. Gottes Treue mit untreuen Leuten. Dass er diese Verheißung gibt, ich bin mit dir. Und dann können Sie all die großen Zusagen einsetzen. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und darum sind wir behütet. Und das ist das Herrliche, dass wir nicht allein gelassen sind, dass wir unter dem großen, mächtigen Schutz unseres Herrn sind und wunderbar bewahrt werden. Und wenn Gott ihm diese Zusage gibt, ich bin bei dir, jetzt erschrickt Jakob. Hat er das nicht gewusst? Dann, wenn man es auf einmal so erst versteht, sieht man seine Schuld als das große Hindernis. Kann Gott mich denn überhaupt segnen? Das ist ja oft auch der Grund von manchen Traurigkeiten bei uns. Wenn Gott so wunderbar sagt, ich lasse dich nicht los, ich bin bei dir. Warum ist er denn erschrocken? Weil er über sein trotziges, böses Herz erschrocken ist. Das ist das größte Hindernis für unseren Herrn. Das trotzige, verzagte, sperrige Herz, das Ich, das ich ihm nicht ausliefern will. Darum erschrak er und Gott hat gesagt, gerade dir gilt's doch. Ich will doch bei dir sein. und will dich behüten. Und er sagt, ich wusste es gar nicht, dass Gott hier ist und hier ist die Pforte des Himmels. Aber das müssen Sie wissen. Gott hat keine heiligen Räume, sondern Sie können Gott finden, das Haus Gottes im Krankenzimmer, plötzlich in Ihrem Büro, hier ist des Herrn Gegenwart. Denn der Herr heiligt unheilige Plätze. Es war ein Straßenplatz und da war doch des Herrn Haus, weil er da ist, mit seiner Gegenwart und seine Nähe bringt. Und deshalb ist so wichtig, dass wir begreifen, wenn Gott uns sagt, ich möchte jetzt einen Strich machen, einen Trennungsstrich. Das ist ja das Wichtige. Ich will umkehren und das Alte ablegen. Also das mit der Buße ist eine Sache, die auch heute gar nicht oft erwähnt wird. Aber es ist eine gute Sache, dass man umkehren darf und das Alte ablegen darf. Und ich bitte Sie auch hier am Ende unserer Freizeit einfach sagen, Herr, ich möchte hier in Langensteinbach noch ein paar notvolle Dinge meines Lebens einfach ablegen, vor dir. Und möchte befreit nach Hause gehen unter der Vergebung Gottes, denn sein Blut deckt alles zu, was mich belastet. Alle Schuld und alle Anklagen. Ich will frei sein. Ich habe das früher so gerne gehabt in den Gottesdiensten der Altpreußischen Union. Das war ja in Teilen dieser lutherischen Kirchen der Union. So auch zu denen gehörte auch die Badische Kirche. Dass der Gottesdienst begonnen hat mit dem Bußgebet. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Ich war damals Student in Heidelberg. Wir kannten das aus unseren Gemeinden in Stuttgart nicht so. Aber mir fehlt das heute oft, dass das Erste ist, ich möchte doch, wenn ich von Gott beschenkt werde mit seinen herrlichen Verheißungen, die alte Schuld der vergangenen Tage ablegen. Es war so herrlich, wenn dann der Zuspruch der Vergebung kam, so begann der Gottesdienst mit dem Abladen der alten Schuld. Und ich würde es auch Ihnen wieder raten, dass Sie drüber reden in Ihren Versammlungen. Das sollten wir öfter tun, dass wir das haben. Wir haben es ja immer noch im Abendmahl, aber auch in vielen Stellen wird es dann oft gefordert, man soll es beim Abendmahl weglassen. Ich habe als Gemeindepfarrer erlebt, wie Menschen ganz tief bewegt waren. Viele hatten Tränen in den Augen, Leute, von denen ich es nie erwartet hätte. Dass man einmal sagen, Herr, ich stelle mich meiner Schuld und ich möchte es jetzt bei dir ablegen. Das ist was Wunderbares, so wie Jesus uns ermächtigt hat, dass wir einander die Vergebung zusprechen für alle bekannte Schuld, die ausgesprochen, vor Gott bekannt wird, ausgesprochen, bereut wird, gehasst wird, wo ich es loslassen will, dass ich die Vergebung Gottes empfangen kann und dann ganz neu diese Zusage höre, ich bin mit dir. Und das möchte ich Ihnen auch sagen, das soll will der Herr bei Ihnen tun, Ihren dicken Trennungsstrich ziehen, sagen, ich will mit dir, leg das Alte ab. Bleib nicht stehen an dem, was da weg war, was da so notvoll war. Jakob muss erkennen, meine eigenen Wege und Gedanken waren falsch. Aber Gott ist groß und wunderbar. Und das werden Sie am Ende Ihres Lebens auch so nur sagen können. Für mich ist das schönste Beerdigungslied, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung deren nicht, die war von Hiller. Das ist doch klar. Der Herr hat es wunderbar gemacht. Und dass er immer wieder mit mir angefangen hat und dass ich immer wieder das ablegen durfte. Wenn es auf mein Können und auf meine Leistung ankäme, würde kein Mensch gerettet werden. Kann es keiner schaffen. Aber der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen und voller Barmherzigkeit und Güte. Dies ist des Herrn Haus, dies ist des Herrn Stätte und ich wusste es nicht. Er erschrickt über die Gegenwart Gottes und doch darf ich mich freuen, weil die Gegenwart Gottes uns nie ängstigen soll. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Wir dürfen wissen um den heiligen Ernst, aber doch wissen, er hat uns gerufen und wir sind die Auserwählten in seinem Dienst. Und er hat dieses begriffen. Und das ist eine ganz gefährliche Stunde, wo man sein Leben selber meistern will. Und das ist die große Sünde, die heute in der Christenheit ist und die den Glauben zerstört. Ich will alles selber tun. Und dass man die Gnade nicht mehr braucht und die Gnade verwirft. Das ist das Allergrößte, die Gnade, die mich hält, auch in den dunkelsten Stellen. Ich predige gerne oder mache Bibelstunden in der Adventszeit über das Sterben von Jakob. Wissen Sie, was Jakob gerufen hat in seiner Sterbestunde? 1. Mose 49. Herr, ich warte auf dein Heil. Welches Heil denn? Da hat er schon gewartet auf das Kommen vom Messias. Er hat geahnt, da muss die große Welterlösung kommen. Wann kommt der Heiland? Das ist so schön, wo das im alten Bund schon aufbricht. Jakob ist ein ganz größerer Merkt, nicht wir sind's. Josef stand in seinem Sterbebett. Herr, ich warte auf dein Heil. Wenn du dein Heil einmal bringst, Jesus ist der große Heilsbringer der Welt. Es haben ja immer wieder die irdischen Herrscher probiert, dieses Heil zu machen. Ist doch furchtbar. Der größte Verführer in Deutschland hat gesagt, Heil, Hitler. Wie wenn das Heil sein könnte. Weil wir wieder wissen, es kommt nicht von Menschen. Das Heil kommt nur von Jesus, dem Heiland. Ich nehme auch den Namen Heiland so gern. Der ist der Heilsbringer, der alles zurechtbringt, was in dieser Welt verkehrt ist. Und ihm möchte ich gehören, das soll mein Heiland sein. Und das kommt bei dem Jakob so wunderbar. Er hat es in einem langen Leben erst erkannt, in all den Wirren seines Lebens. Was hat er mit seinen Söhnen noch durchgemacht? Also Gott sei Lob und Dank, keiner von ihnen hat so viel Elend in der Kinderstube mitgemacht wie der Jakob mit seinen Söhnen. Das war ja schon ein Husarenstück, was sie da gemacht haben mit ihrem Bruder und was da geschehen ist und so in Sichem und so weiter. Da sind schon Dinge abgelaufen, das war grausam. Und hat gemerkt, ich kann es gar nicht managen, ich kann auch meine Kinder nicht führen, aber der Heiland kann es richten. Und der Heiland muss es tun und ich kann nur abwarten, meine Hände ausstrecken nach diesem Gott. Und der Herr führt ihn jetzt in die Weite, diesen Jakob. Jetzt muss er in die Fremde gehen. Und ich sage ja, ihm fällt es ganz arg schwer. In der Fremde ist er völlig allein und dann sagt er, aber ich bin da. Und das Allergrößte, wenn er sich an uns bindet und er kann jetzt vor dir stehen, was es will. Er kann sagen, ich gehe einen ganz dunklen Weg, ich habe Angst vom nächsten Arztbesuch und was rauskommt aus der medizinischen Untersuchung. Ich habe Angst vor Krankheiten in meinem Leben, vor Menschen, ich habe Angst vor vielem. Du brauchst keine Angst zu haben, der Herr wird dich wunderbar hindurchführen, weil er seine ganze Größe und seine Herrlichkeit vor dir offenbaren wird, so wie es der Jakob im Traum gesehen hat. Und nicht nur, wie es im Traum war, sondern wie es im Wort Gottes heißt, Psalm 139. Und wenn er mich schleudern würde in den entferntesten Ort der Welt, da wäre es nimmer dunkel. Du würdest mich dort bergen und halten. Bei dir ist die Finsternis nicht mehr finster. Wenn du da bist, ist das Dunkel so hell wie die Nacht. Auf einmal merken wir, das war gar nicht so, wie wir gefürchtet haben. Es war wunderbar. Wir haben neue Erfahrungen seiner Nähe erlebt und erfahren. Und das ist ganz wunderbar, wenn man das jetzt erleben kann. Er kann mich senden, wohin ich will. Wenn wir auf uns sehen, kann uns wohl Angst werden. Wie will ich das meistern? Und das ist gut, wenn wir nüchtern sind und sagen, ich kann es nicht, aber der Herr kann es. Und der Herr wird mich hindurchführen und an seiner Hand darf ich fröhlich gehen. Und er hat dann nicht nur einen Stein genommen, sondern hat da hat den Stein aufgerichtet und hat Öl oben drauf gegossen. Er wollte, dass diese Stätte bleibt und das war dieses Betel. Notvoll für uns ist, dass dieses Betel später in der Geschichte Israels eine Stätte des Götzendienstes wurde. Das Allerschlimmste, das wir auch erleben. Wir erleben schon, wie unsere Kirchen, die uns so viel bedeutet haben, wo der Name Jesu geprägt wird, heute umfunktioniert werden zu irgendwelchen Versammlungsräumen. Es geht noch viel weiter. Was alles kommen kann, wenn der Herr das Gericht über die Christenheit kommen lässt. Deshalb hängt unser Herz nie an den Städten, so sehr wir auch Erinnerungen dran verbinden, sondern immer nur an der Gegenwart des Herrn. Und darum ist das wichtig, er wird immer da sein. Und er wird seine Gemeinde, die wirkliche Glaubensgemeinde wird er führen, auch wenn äußere Kirchen zerbrechen und wenn Heiligtümer nicht mehr da sind, die brauchen wir nicht. Aber die Gegenwart Gottes und die Erinnerung daran, dass er uns führt und das heißt das Haus Gottes und er hat dann ein Gelübde abgelegt, wenn der Herr mich wieder heimbringt, dann möchte ich ihm dienen. Ich möchte ihm dienen. Er hat lang gebraucht, bis er es mit den ganzen Konsequenzen umgesetzt hat. Aber das ist schön. Wir haben dieses Gelübde. Wir wollen diesem Herrn nachfolgen, diesem Herrn gehören, weil er treu ist. Selbst wenn wir untreu sind, ist er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. 2. Thessalonicher Brief. 2. Timotheusbrief. Er kann sie nicht verleugnen. Und er wird immer wieder in der Treue sein. Das ist so groß. Wenn es auf unsere Treue ankäme, wäre die Sache des Reiches Gottes verloren. Aber dass Gottes Gnade gilt, und das ist eine ganz, ganz große Ermutigung, was hier an diesem Jakob sichtbar wird. Und für uns eine ganz große Stärkung. Wir wollen beten. Lieber Herr, danke, dass du keinen fallen lässt, den du auserwählt hast. Wir wollen auch jetzt am Ende dieser Tage dir das noch einmal sagen, dass wir einen dicken Strich ziehen wollen gegen so manches, was du uns auch gezeigt hast in unserem Leben, was von dir trennt und was nicht recht war. Wir wollen ganz neu deine Gnade erleben, dir danken, dass du uns frei machst von der Belastung. Das Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, macht uns frei von aller Schuld und Sünde. Ganz herzlichen Dank. Und dass du diese Zusage gibst, dass das jedem gilt, den du rufst, der mit dir geht. Und dass wir das wissen dürfen, auch wenn alles dunkel ist, wenn wir den Weg nicht weitersehen, es wird wunderbar werden, weil wir deine Größe und deine Macht sehen und hören in deinem Wort. Deine Stimme, die uns hält, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Danke, lieber Herr. Amen.